Guten Morgen. Viele Menschen sehnen sich ja nach einem ganz anderen Licht als nach dem Licht, von dem hier in dem Lied die Rede war, nach dem Rampenlicht. Wie viele Menschen stehen gerne im Rampenlicht und wollen gerne im Mittelpunkt stehen, wollen gerne ein Star sein, bewundert werden, Erfolg haben. Wie wird man ein Star heute so? Castingshows fallen mir da ein. Gibt es ja diverse im musikalischen Bereich oder im Model-Bereich. Ich habe bisher bei keiner davon mitgemacht. Ein anderer Weg, YouTube. Wenn man einen YouTube-Kanal oder vielleicht auch einen Instagram-Kanal hat, wo man Bilder oder Videos postet, einstellt ins Internet und man dann immer mehr Aufrufe bekommt, immer mehr Likes bekommt, immer mehr Abonnenten. Darüber ist mancher zum Star geworden. Aufmerksamkeit, Publikum und Fans, das ist auf jeden Fall wichtig dafür. Und Aktionen, die einen irgendwie in den Mittelpunkt stellen, die können dabei gut helfen. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, Aktionen, die Schlagzeilen erzeugen. Heute spricht man wahrscheinlich eher von Content, der Klicks generiert und viral geht. Ich hoffe, ich habe keinen völligen Blödsinn erzählt. Ich kenne mich bei Social Media und solchen Sachen so gut wie gar nicht aus. Jesus scheint im Predigttext von heute auf dem besten Weg zu sein, ein Star zu werden. Gerade hatte ein weiblicher Fan, oder muss man Fanin heute sagen, oder Fanin, oder ja, wie gesagt, egal, Fan. Ein weiblicher Fan hatte ihm mit teurem Salböl die Füße eingerieben. Lukas erzählt, dass sie vorher die Füße mit ihren Tränen gewaschen hatte und sie dann mit ihren Haaren trocknete. Da kann ich nicht mithalten, weder beim Gewaschen bekommen noch beim Trocknen helfen. Eine wohltuende Geste der Verehrung, die sie Jesus da entgegenbrachte. Matthäus schreibt, dass sie Jesus das Salböl auch auf den Kopf goss. Das tat man normalerweise bei Toten oder wenn ein König gesalbt wurde. Diese Frau verehrte Jesus. Kurz darauf war Jesus von einer jubelnden Menge in Jerusalem begrüßt worden. Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Der König von Israel, hatten sie ihm zugerufen. Jesus, der neue König von Israel, der Messias, kurz vor dem Durchbruch. Das Ganze im Rahmen des Passafestes, das an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft erinnerte. Und jetzt kam wieder ein Befreier, der sie von den Römern befreite. Jesus in der Königsstadt Jerusalem, zu einem Zeitpunkt, an dem die ganze Stadt voll war von Menschen, die Passa feiern wollten. Umjubelt, geliebt. Ein Star kurz vor dem Durchbruch. Und dann kamen sogar schon die ersten Bewunderer und Fans aus dem Ausland. Ich lese den Predigttext aus Johannes 12, Vers 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Sie traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Soweit der heute recht kurze Abschnitt. Philippus, von dem hier die Rede ist, der kam genau wie Petrus und Andreas aus Bethsaida, einer Stadt am Nordufer des Sees Genezareth. Nicht ganz Galiläa, da hat Johannes sich irgendwie vertan, aber über diesen geografischen Fehler sehen wir ihm mal nach. Die Bibel Und auch der Bericht von Johannes erhebt ja nicht den Anspruch, ein Erdkundebuch oder ein Physik- oder Biologiebuch zu sein. Bethsaida war eine Stadt, die unter griechischem Einfluss stand. Das heißt, Philippus sprach vielleicht Griechisch und er hatte einen griechischen Namen, Philippus. Möglicherweise war das der Grund, warum diese Griechen auf dem Fest auf ihn zugingen. Grieche sucht Griechen. Es waren Männer, vielleicht auch Frauen, die den weiten Weg aus Griechenland oder zumindest aus dem damals griechischsprachigen Mittelmeerraum gemacht hatten und die nach Jerusalem gereist waren, um am Passafest teilzunehmen. Es waren nicht Touristen oder Schaulustige, sondern sie wollten Gott anbeten. Wie wir es eben gesungen haben, ich will dich anbeten. Vielleicht hatten sie ein ähnliches Lied auch auf den Lippen. Anscheinend waren sie zum Glauben an den Gott Israels gekommen, sogenannte Proselyten, also Heiden, die sich zum jüdischen Glauben bekehrt und sich dem jüdischen Glauben angeschlossen hatten und die wie tausende andere israelische Juden am Passafest nach Jerusalem gepilgert waren. Und sie hatten anscheinend irgendwie von Jesus gehört und wollten ihn näher kennenlernen. Sie fragen Philippus, ob er da nicht etwas in die Wege leiten kann. So nach dem Motto, hey, wir sprechen doch die gleiche Sprache, wir verstehen uns doch und du verstehst schon, da ist doch bestimmt irgendwas zu machen. Nutz doch mal dein Vitamin B für uns, damit wir an diesen Jesus, an diesen Star herankommen. Und wenn die Beziehung nicht da ist, dieses Vitamin B spielen lassen, ja, dann konstruiert man ja manchmal irgendwas. Also die kannten sich ja wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig, Beziehung hatten die ja gar nicht zu Philippus. Aber mach doch mal irgendwie was. Philippus scheint ein guter Netzwerker gewesen zu sein. Vielleicht sprachen sie ihn auch deshalb auf Jesus an. Also ein kleiner Rückblick auf Philippus. Philippus, als er von Jesus zum Jünger berufen worden war, dann brachte er schon kurz danach jemand anderen mit zu Jesus, Nathanael. Kontakte herstellen, darin war er anscheinend stark. Und auch hier stellt er gleich wieder Kontakte her. Er holt Andreas dazu und die beiden sprechen dann mit Jesus. Ob die Griechen in dem Moment mit zu Jesus gingen und so ihr Ziel erreichten, das bleibt offen, das steht hier gar nicht. Manche Ausleger vermuten, dass sie gar nicht zu Jesus mit hingehen durften, weil Jesus innen im Tempel war, da wo Ausländer, wo sie als Ausländer überhaupt nicht hingehen durften. Sie durften nur auf den Vorhof der Heiden, ins Innere durften nur tatsächliche Juden, geborene Juden. Also der Tempel, der war ja so, ja, ich sag mal, fast hierarchisch aufgebaut, verschiedene Bereiche. Was wirklich hier der Grund für dieses komische einer geht zum anderen und holt jemanden dazu, Spiel und dann geht irgendwer zu Jesus, was da wirklich der Grund war, wissen wir nicht so ganz. Wie auch immer, Philippus und Andreas kommen zu Jesus und erzählen ihn von diesen Männern aus dem Ausland, die ihn anscheinend bewundern, die von ihm gehört haben, diesen Fans, die gerne eine Audienz im Backstage-Bereich haben wollen. Und Jesus wittert die Chance. Er sieht den ganz großen Durchbruch kommen. Jetzt geht's so richtig steil mit ihm. Jetzt kommt bald der Zeitpunkt, an dem er so richtig verehrt wird. Heute Jerusalem, morgen Galiläa und übermorgen die ganze Welt. Durchbruch eines Stars. Ihr merkt, wie verkehrt das klingt. Das passt überhaupt nicht zu Jesus, was ich da schreibe. Jesus wollte keinen Starrummel. Das wollte er nie. Er wollte sich nicht in den Mittelpunkt stellen, damit die Leute ihn toll fanden. Oft, wenn er Wunder getan hatte, dann sagte er den Leuten sogar, dass sie davon nicht weitersagen sollten. Er wollte nicht bekannt werden durch pompöse Heilungs- und Wundergeschichten. Und damit grenzte er sich auch von anderen Zeitgenossen ab, über die eben solche Geschichten auch zu seiner Zeit erzählt wurden. Und die entweder sich selbst damit groß tun wollten oder die von anderen damit auf ein Denkmal gestellt wurden. Jesus will sich nicht groß tun. Seine Wunder waren immer als Hinweis auf Gottes Größe gedacht und auf Gottes Macht und sollten Jesus nie populär machen. Und trotzdem redet Jesus hier davon, dass er verehrt wird oder bald verehrt werden wird. Sprachlich ist die Zeitangabe hier nicht ganz klar. Aber ich gehe davon aus, dass Jesus nicht den Moment gerade meint, in dem die Griechen ihn ehren wollen, sondern dass er eine Stunde meint, die bald folgen wird. Die Stunde ist gekommen oder ist fast gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Jesus bezeichnet sich hier als Menschensohn, eine Bezeichnung, die für uns vielleicht eine Erklärung braucht. Aber die Menschen zur Zeit Jesu kannten dieses Wort. Die konnten damit was anfangen. Das Wort wird im Alten Testament zum Beispiel beim Propheten Daniel gebraucht. Diese Stelle kannten die Menschen in Israel. Mit dem Begriff verbanden sie die Vorstellung des Messias, also des von Gott eingesetzten Beauftragten und gesalbten Königs. Gesalbt, ihr erinnert euch, Könige wurden gesalbt, um eingesetzt zu werden. Und die Frau kurz zuvor hatte Jesus gesalbt, so wie man einen König salbt. Und dann kam der Einzug nach Jerusalem, die Rufe, die den kommenden König verehrten. Der Menschensohn wurde als dieser unbesiegbare König verstanden, der von Gott gesandt wird und der alle Macht und Gewalt auf Erden hat. Jesus weckt hier die eindeutige Erinnerung an diese Bilder, die man im Kopf hatte, die eindeutige Vorstellung, er weckt Vorstellungen, die gar nicht so weit weg sind von diesen Star-Beschreibungen, die ich am Anfang gemacht habe. Dieser Menschensohn wird verherrlicht werden. Jesus, der Menschensohn. Verherrlichen, das Wort wird nicht so oft in unserem Sprachgebrauch gebraucht, wenn dann in der Alltagssprache eher mit einem etwas negativen Beigeschmack. Wenn etwas nicht ganz richtig ist, was Aufmerksamkeit oder Ehre bekommt, dann spricht man heute von Verherrlichen oder von Glorifizieren, das Fremdwort. Der gewaltverherrlichende Film zum Beispiel. Die gute alte Zeit wird verherrlicht, in der alles besser war, was selten so stimmt. Oder der Politiker, der angeblich in seiner Amtszeit so viel besser reagiert hat und der von seinen Anhängern so sehr geliebt und verherrlicht wird, dass sie mit seltsamen Kopfbedeckungen das Regierungsgebäude stürmen. In der Bibel hat Verherrlichen oder Verherrlichung nie einen negativen Beiklang. Das ist immer positiv und meistens, ich glaube sogar immer, auf Gott bezogen. Und es bedeutet so viel wie zu Gott aufsehen, ihn anbeten, bewundern, ihn verehren oder ihm die Ehre geben. Auf seine Herrlichkeit hinweisen. Das Wort, das im Alten Testament mit Herrlichkeit übersetzt wird, hat auch die Bedeutung von Erhabenheit, also etwas, das Eindruck macht. Es heißt so viel wie Schwere oder Gewicht. Jesus wird zum gewichtigen Herrscher, der verehrt wird, der zeigt, dass er unbesiegbar ist. Jesus kündigt das hier an. Und tatsächlich, es wird nicht lange dauern, bis Jesus den großen Sieg erringt, dass ihm die Ehre gebührt und man über ihn nur staunen und ehrfürchtig sein kann. Aber dieser Sieg, der sieht so ganz anders aus, als die Menschen es erwartet haben. So ganz anders, als sie es nach diesen Worten vermuten. So ganz anders als das Leben eines Stars. In seinem Mini-Gleichnis mit dem Weizenkorn deutet Jesus das schon an. Und ich vermute, dass niemand seiner Hörer so richtig verstanden hat, was er damit meinte. Wir haben eben zu Hause vielleicht gesungen und hier gehört, Herr, nie begreife ich, was da passiert ist. Auch die Menschen hier haben wahrscheinlich dieses Gleichnis gar nicht so richtig begriffen. Aber Jesus deutet hier an, dass er sterben muss, damit das, was er für die Menschen tun will, wirklich Frucht bringt. Das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Biologisch wohl nicht so ganz richtig der Vergleich, aber was dahinter steckt, deutet an, wie Jesu Auftrag auf der Erde zu seinem Ziel kommt. Wie der Menschensohn seine Macht zeigt. Nicht indem er die politische Macht ergreift und die Römer aus dem Land schmiss, zeigte Jesus seine Macht, so wie viele es erhofften. Nicht dadurch errang er den Sieg, sondern indem er sich kreuzigen ließ. Indem er starb, begraben wurde und wieder auferstand. Diese 3 Tage von Karfreitag bis Ostern, an die wir uns in wenigen Wochen erinnern, diese 3 Tage waren seine Verherrlichung. Da zeigte er seine Macht und hat den Sieg errungen. Nicht da, wo er umjubelt und hoch gelobt wird, zum Beispiel beim Einzug in Jerusalem, sondern am scheinbaren Tiefpunkt seiner Karriere ist der Moment, in dem Jesus seine Macht zeigt. Jeder von uns verliert irgendwann gegen den Tod. Sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber Jesus hat gegen den Tod gewonnen. Wir erleben, dass Leid, Tod und das Böse in unserem Leben noch Macht haben. Aber diese Macht ist begrenzt, sowohl zeitlich als auch in ihrem Umfang, weil Jesus schon dagegen gesiegt hat. Wir sind in der Passionszeit, der Zeit, in der man sich erinnert an Jesu Leiden. Die Zeit, die bei den Ereignissen des Predigttextes noch vor Jesus liegt. Aber durch die Passionszeit hindurch lässt Jesus hier schon ein Hoffnungszeichen aufblitzen. Nicht nur die Hoffnung, das Fasten ist bald zu Ende, wie wir eben von Klaus Mathiesen gehört haben, sondern die Hoffnung auf diesen Sieg, die Hoffnung darauf, dass er stärker ist als alles in dieser Welt. Jesus kündigt an, dass am Ende nicht Leid und Tod stehen, sondern Frucht, sein Sieg und ewiges Leben. Im Korintherbrief schreibt Paulus darüber, dass diese Vorstellung vom Sieg am Kreuz für die meisten Menschen schwer nachvollziehbar ist. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, also ist Unsinn denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die an das, was Jesus da gemacht hat, glauben, die ihm vertrauen und die ihm nachfolgen wollen, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Nur wer sich auf Jesus einlässt, wird das erfahren und auch nur zum Teil begreifen. Auf den ersten Blick erscheint das völlig unlogisch und verkehrt herum, dass Jesus am Tiefpunkt den Sieg erringt. Aber erst gefoltert am Kreuz gelangt Jesus zu seiner ganzen Herrlichkeit, Hoheit und Macht. Die Menschen mussten feststellen, dass ihre Auslegung der alttestamentlichen Texte, der prophetischen Verheißungen über den Menschensohn, den Messias, den König der Juden, falsch waren. Aber sie durften feststellen, dass die Verheißungen richtig waren. Und wir dürfen darauf hoffen, dass diese Verheißungen und die Verheißungen, die dieser Menschensohn, die Jesus gemacht haben, sich irgendwann ganz erfüllen. Und dass wir Anteil haben dürfen an seinem Sieg. Gottes Wege sind oft anders als die menschlichen Vorstellungen. Selbst anders als die Vorstellungen seiner treuesten und pflichtbewusstesten Anhänger. Das mussten einige Menschen damals mit Jesus erfahren und erleben. Aber seine Wege führen zum Ziel. Sein Weg zum Leben ging durch den Tod hindurch und zeigte, dass er stärker ist als der Tod. Aus der Situation heraus, in der alle an Scheitern denken, erringt er den Sieg. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus stellt die Welt auf den Kopf, um das Reich Gottes zu bauen. Der Galaterbrief formuliert es so: Er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus geht es nicht darum, um jubelnd da zu sein. Im Gegenteil, er macht sich selbst klein und holt genau dadurch den Sieg. Jesus will auch keine Fans. Er will nicht einmal Gläubige, sondern Jesus will Nachfolger. Menschen, die seine Größe erkennen, die sich bewusst machen, was er für uns getan hat und was er mit uns vorhat. Menschen, die ihr Leben nach ihm ausrichten, die in seine Fußstapfen treten und anderen Menschen die Liebe Gottes bringen. Wer mehr zum Thema Nachfolgen oder Nachfolger lesen will, dem empfehle ich das Buch Unfertig von Andreas Bopphardt. Gibt es auch als Hörbuch, kostenlos bei Spotify. Also Jesus will keine Fans, sondern Jesus will Nachfolger. Um Fan zu sein, muss man nichts ändern. Das kann man vom Sofa aus. Nachfolge hat Folgen. Dafür muss man sich bewegen. Jesus will Nachfolger, die durch ihr Tun und ihr Leben ihn verherrlichen. Nicht um sich, also ihn verherrlichen, nicht um seine Liebe und das ewige Leben sich zu verdienen, sondern weil sie sein Werk fortsetzen. Als Nachfolger werden wir ihm irgendwann auch in den Tod folgen, nachfolgen. Wie gesagt, es sei denn, er kommt vorher wieder. Aber seine Nachfolger werden ihm dann auch ins Leben folgen, werden Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Dafür steht Ostern, auf das wir jetzt gerade zugehen. Und dafür steht er. Und dafür steht der Sonntag Letare, wo wir eben gehört haben, das heißt, freue dich. Wenn das kein Grund zur Freude ist und kein Grund, ihm zu danken. Amen.